Ich erinnere mich noch ganz genau. Als ich 20 war, dachte ich, ich bin unsterblich. Was sollte mir denn schon passieren? Bei Krankheiten und Unfällen denkt man ja oft, das passiert den anderen, aber mir sicher nicht. Aber was, wenn es einem dann doch selbst passiert? Eine von 3000 Frauen erkrankt in Deutschland während ihrer Schwangerschaft an Brustkrebs. Eine einzige von 3000. Um diese eine geht es in dieser Folge. Sie hat ein Gesicht und einen Namen und eine Geschichte und die hört ihr jetzt.
True Care. Intensive Fälle mit Ricardo Lange.
Ich war zum zweiten Mal schwanger in der 19. Schwangerschaftswoche und habe beim Stillen von unserem ersten Sohn schon eine Verhärtung in der Brust gespürt gehabt. Und damals dachte ich, dass das nur ein Milchstau ist, weil ich auch unregelmäßiger gestillt habe. Und als mir dieser Knoten dann unter der Dusche irgendwie wieder unter die Finger geriet, war ich schon unsicher, ob das wirklich nur ein Milchstau ist.
Das ist Linda. Bis zu diesem Zeitpunkt fühlt sie ein Leben wie aus dem Bilderbuch. Sie selbst ist Kinderkrankenschwester und glücklich verheiratet. Mit ihrem Mann hat sie einen gemeinsamen Sohn und Baby Nummer 2 ist gerade auf dem Weg. Linda war mir gleich sehr sympathisch. Ein freundliches Gesicht, ist tätowiert, hat große Augen und ein ganz warmes Lächeln. Ich habe sie in ihrem Zuhause im Norden besucht und sie gebeten, mir ihre Geschichte zu erzählen. Die beginnt 2020 an dem Tag, an dem sie diese Verhärtung in der Brust spürt. Linda hat mich in ihrem Wohnzimmer begrüßt. Dort war es stiller als normal, meint sie, sie hätte Kinder frei. Nur ihr Kater streift durch die Wohnung und während sie erzählt, legt dieser sich auf die Couch.
Ich bin dann am nächsten Tag direkt zu meiner Frauenärztin, weil ich zur Kontrolle musste. Und bei ihr unter dem Ultraschall bestätigte sich dann mein Verdacht, dass da auf jeden Fall was ist, was nicht hingehört und was weiter abgeklärt werden musste.
Bevor es weitergeht, möchten wir euch auf Folgendes hinweisen. Es werden in dieser Folge Krebs und Krebsbehandlung thematisiert. Falls ihr auf diese Themen sensibel reagiert, hört den Podcast vielleicht lieber mit einer vertrauten Person, mit der ihr die Folge auch unterbrechen könnt, um euch über das Gehörte zu unterhalten. Und jetzt geht's weiter. Die Diagnose.
So eine Verhärtung in der Brust, das könnte erstmal vieles sein. Eine Zyste oder ein geschwollener Lymphknoten zum Beispiel. Oder, wie Linda ursprünglich vermutet hatte, ein blockierter Milchgang, ein sogenannter Milchstau, der bei stillenden Müttern etwas häufiger vorkommt. Aber eine Verhärtung, vor allem wenn sie sich knotenförmig anfühlt, könnte eben auch etwas Schlimmeres bedeuten und genau davor hat Linda Angst. Professor Dr. Kümmel weiß, wie man herausfindet, worum es sich bei so einer Verhärtung genau handelt. Er ist Gynäkologe am Brustzentrum in Essen.
Das heißt, Sie tasten entweder ein Knötchen oder sehen eine Einziehung in der Achselhöhle oder in der Brust. Der nächste Weg sollte zu Ihrer Frauenärztin, zu Ihrem Frauenarzt sein. Der macht in aller Regel dann Ultraschall und guckt sich die Stelle genau an. Dann, wenn er nichts findet, kann sein, dass er nochmal zu einer Mammographie rät. Das ist diese Röntgenaufnahme der Brust. Wenn man diese beiden Untersuchungen zusammen hat, kann man häufig entkräften und sagen, nein, es ist alles in Ordnung. Der andere Fall, wenn man sagt, ja, da ist doch was, dann würde der nächste Schritt sein, dass man eine sogenannte Biopsie in dem Bereich macht.
Bei einer Biopsie wird eine Gewebeprobe entnommen. Die wird dann untersucht und es wird geschaut, ob es sich bei den Proben um Krebs handelt. So eine Biopsie wird auch bei Linda durchgeführt. Danach heißt es für sie erst einmal warten.
Was für mich eigentlich so die allerschwerste Zeit gewesen ist, wo man in dieser Schwebe ist und ich weiß, ist es jetzt was Gutartiges, kann man jetzt hoffen, kann man positiv daran gehen. Es war für mich auch wirklich die schwerste Zeit meines Lebens.
Nach wenigen Tagen kommt der ersehnte Anruf. Linda wird ins Krankenhaus zur Besprechung gebeten. Das war 2020, mitten in der Pandemie. Als Intensivpfleger erinnere ich mich noch ganz genau an diese Zeit. Und für Patienten und Patientinnen war es damals extrem herausfordernd, auch deshalb, weil sie zu solchen Terminen in der Regel alleine kommen mussten und eben nicht besucht werden durften. Das tat uns natürlich total leid, aber es musste eben sein, wegen der Bestimmungen zur Kontakteinschränkung und den geltenden Sicherheitsmaßnahmen.
Aber ich hatte eine ganz, ganz liebe Station, beziehungsweise auch der Arzt, die sich echt stark dafür gemacht haben, dass ich zu diesem Termin nicht alleine kommen muss. Ich durfte somit also mit meinem Mann und meinem kleinen Sohn zusammen zum Termin. Und ja, das war auch mein allergrößter Rückenwind in dem Moment, weil ich nicht weiß, was gewesen wäre, wenn ich da alleine gesessen hätte.
Und den Rückhalt, den braucht Linda auch. Denn die Diagnose trifft sie wie ein Schlag.
Und ja, als ich dann da war und der Arzt die Diagnose verkündete und mir eigentlich sagte, sie haben Brustkrebs, es ist ein hochaggressiver, sich sehr schnell teilender Krebs und eine Chemotherapie ist unumgänglich, also das muss auf jeden Fall auch zeitnah erfolgen. Man schwebte schon in den Gedanken, okay, muss ich jetzt sterben und was ist mit unserem ungeborenen Kind?
Eine Krebsdiagnose mitten in der Schwangerschaft. Da sind wir wieder bei der Statistik von Beginn. Linda ist eine von 3000. Und sie hat natürlich als Kinderkrankenschwester einen Wissensvorsprung, der sowohl Fluch als Segen zugleich ist.
Und dann kommen halt, wie gesagt, all die Gedanken und all das Wissen, was man auch eben als Krankenschwester hat, wie solche Situationen aussehen können. Und dadurch natürlich auch wahnsinnige Verzweiflung.
Die Therapie.
Die Fragen, die Linda da formuliert hat, habe ich mir auch sofort gestellt. Was bedeutet so eine Diagnose eigentlich für eine schwangere Frau wie Linda und ihr ungeborenes Kind? Und wie kann eine Therapie in der Schwangerschaft überhaupt funktionieren?
Wir können heute ab dem zweiten Trimenon, also alle Schwangeren wissen das, wenn man also die 9 Monate durch 3 teilt, kann man heute mit einer Chemotherapie beginnen, die Patientin behandeln und trotzdem, dass sie das Kind behalten kann, austragen kann etc.
Ich war auch sehr, sehr erleichtert eigentlich in der Situation, dass ich wirklich den Weg gemeinsam mit dem Kind gehen kann und wir im schlimmsten Falle vielleicht erwarten müssten, dass es ein bisschen leichter, ein bisschen zierlicher geboren wird. Aber dadurch, dass ich eben auch diese ersten 12 Wochen, wo natürlich die kritischste Zeit der Schwangerschaft auch ist, da ich die ja schon überwunden hatte, wir recht positiv eigentlich in die Zukunft gucken konnten.
Mich hat Linda in unserem Gespräch da wirklich sehr beeindruckt mit ihrer Einstellung. Ich kenne von den Intensivstationen vor allem die Fälle, bei denen der Krebs schon zu weit fortgeschritten ist und bei denen die Chemotherapie vielleicht nicht so gewirkt hat, wie man sich erhofft hatte. Ich habe sehr oft gesehen, wie es diesen Patienten körperlich geht, wie anstrengend diese Behandlung ist. Was einem das abverlangt, das ist echt krass. Viele haben ganz schlimme Nebenwirkungen, einige verlieren komplett den Mut.
Ja, jetzt werde ich emotional. Und man weiß ja nie, wie es am Ende doch wirkt. Ärzte können einem viel erzählen und man vertraut und man glaubt und man hofft. Aber ob es dann wirklich so kommt und ob die Chemo dann wirklich einfach so an dem Kind vorbeigeht oder ob man weiß ja nicht, man wartet auf jede Bewegung im Bauch währenddessen, das war schon eine sehr, sehr große Herausforderung.
In unserem Gespräch erklärt mir Professor Dr. Kümmel, dass heute in der Regel zuerst eine Chemotherapie gestartet wird und dann der Tumor erst danach operativ entfernt wird.
Das ist sozusagen das Konzept, was wir heute machen, weil wir dann sozusagen sehen, ist diese Therapie am effektivsten vernichtet, die wirklich nahezu, ich sage jetzt mal, alle Tumorzellen.
Klar, macht ja auch Sinn. Wenn die Chemotherapie erfolgreich ist, sieht man das so direkt am Tumor. Bei Linda klappt das so aber leider nicht. Denn ihr Brustkrebs ist hormonsensibel.
Das heißt, dass man guckt, was haben diese Tumorzellen für Eigenschaften. Also man guckt sich an, ist dieser hormonabhängig, also haben die Tumorzellen weibliche Geschlechtshormone zum Wachstum genutzt. Per se ist es erstmal der am häufigsten vorkommt.
Also, es handelt sich um einen Tumor, der durch Hormone wächst. Ein Problem für Linda, denn sie ist zu diesem Zeitpunkt schwanger und voll mit Hormonen. In solchen Fällen wird der Prozess einfach umgedreht. Also zuerst Operation und dann die Chemotherapie. Der Nachteil, man sieht eben nicht, wie der Tumor auf die Chemotherapie reagiert und ob er wirklich schrumpft.
Diese Gewissheit hatte ich nicht. Deswegen war für mich natürlich die Sorge wieder recht groß, dass die Chemo vielleicht nicht so wirkt, wie sie sollte.
Linda bekommt 17 Chemoeinheiten verabreicht. Zur Erinnerung, sie ist immer noch schwanger. 17 Behandlungen mit einem Baby im Bauch und einem anderthalbjährigen Kind zu Hause. Unvorstellbar, was sie in dieser Zeit alles stemmt. Wo ist da eigentlich die Zeit geblieben, ihre Situation für sich selbst zu verarbeiten?
Also Abstand zu nehmen in der Situation bzw. für sich zu sein, wenn man schon Mama ist, ist super schwierig. Denn man ist als Mama immer gefordert. Und egal, wie es dir geht und egal, in welcher Situation du bist, ob du traurig bist, glücklich bist, du wirst als Mama immer gebraucht. Und ich würde bis heute immer sagen, dass einerseits es natürlich sehr, sehr schwer ist, an Krebs zu erkranken und Mutter zu sein. Aber es für mich auch eigentlich so das größte, das schönste Geschenk war, weil ich nie in dieses extreme Tief gefallen bin. Ich bin nie in diesem Loch, wo man dann natürlich erstmal reinrutscht und in diese Hoffnungslosigkeit und diesen Ängsten ist, da habe ich mich nie verfangen. Und deswegen war das immer das Allerschönste eigentlich, dass ich weiter funktionieren musste. Auch wenn jeder Mensch mal für sich sein möchte. Aber ich glaube, das war genau richtig in dem Moment, dass ich weiter positiv vorausgucke und auch weiß, für wen ich das eigentlich alles mache.
Linda und ich sprechen sehr lange über diese Zeit. Oft fällt bei ihren Erzählungen das Wort Glück. Sie habe Glück gehabt, weil sie kaum Nebenwirkungen von der Chemotherapie gespürt habe. Sie habe Glück gehabt, dass bei den Untersuchungen ihres Babys festgestellt wurde, dass es normal wächst, sich normal entwickelt. Und sie hatte Glück, dass sie ihre Brust nicht verloren hat. Sie wurde brusterhaltend operiert. Für so eine Operation müssen allerdings die Umstände stimmen.
Der Tumor muss klein sein, also man muss sozusagen, wenn man 3/4 der Brust durch den Tumor entfernen muss, dann ist es, finde ich, immer nicht ästhetisch aus der Restbrust das sieht nicht aus wie eine brusterhaltende Therapie, sondern die brusterhaltende Therapie soll ja immer auch dazu führen, gerade wenn die meisten Patienten heutzutage das überleben, dass sie in 10 Jahren nicht in den Spiegel gucken und denken, naja, jetzt werde ich leider trotzdem immer noch sehr, sehr unschön an die Situation damals durch die kosmetische Verunstaltung der Brust erinnert. Wenn man doch die Brust entfernen muss, weil zum Beispiel sehr große Vorstufen da drin sind oder so, dann sage ich immer Kollegen, das ist ein wichtiger Leitsatz, immer dran denken, die Frau hat Brustkrebs, aber kein Hautkrebs. Das heißt, wir sollen die Haut so gut wie möglich bewahren und nicht einfach, wie man das klassisch kennt, alles abschneiden und eine Narbe draus machen. Wenn die Patientin es wünscht, kann man zum Beispiel den Hautmantel belassen und dann einfach das entfernte Brustdrüsengewebe zum Beispiel durch ein Implantat ersetzt. Also die Frau wacht dann trotz Entfernung der Brustdrüse mit einer Brust wieder auf.
Gute Aussichten für Betroffene, finde ich. Und von denen gibt es viele. Denn Brustkrebs ist mit etwa 30% aller Krebsfälle die häufigste Krebserkrankung bei Frauen in Deutschland.
Also man geht heutzutage davon aus, dass ungefähr 70.000 bis 76.000 Frauen in Deutschland pro Jahr neu die Diagnose Brustkrebs erhalten. Das heißt neu, die mit dieser Diagnose und wie ich es immer sage, auch mit dem Erdbeben im Kopf dann konfrontiert werden.
Etwa 13 von 100 Frauen erkranken im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. Das bedeutet rund jede 8. Frau in Deutschland. Vielleicht hast du also eine Person in deinem Bekanntenkreis, die am Brustkrebs erkrankt ist oder es in Zukunft vielleicht noch wird. An dieser Stelle wollen wir klarstellen, auch Männer sind vom Brustkrebs betroffen. Allerdings in viel geringerem Ausmaß.
Bei Männern ist es unter 1.000, das heißt, wir gehen so von 500 bis 700 Erkrankungen aus in dem Ganzen. Und klar, man denkt immer, Mann hat keine Brust, kann nicht Brustkrebs bekommen, ist falsch. Wir haben auch Brustdrüsengewebe, auch wenn es natürlich viel weniger ist in der Situation. Aber auch da gilt es, wenn man irgendwie ein Knötchen tastet, was different ist, asymmetrisch neu aufgetreten ist, immer lieber einmal zur Abklärung in dem Ganzen. Wichtiger Punkt.
Ja, krass, oder? Das war mir lange Zeit auch nicht so klar. Aber wir Männer sind da nicht fein raus. Aber mal ehrlich, geht man als Mann dann zum Hausarzt?
Da muss man jetzt ehrlicherweise sagen, für die Nachsorge sind natürlich die Gynäkologinnen und Gynäkologen viel spezialisierter. Ein Hausarzt macht ja keinen Brustultraschall, ja, in dem Ganzen. Das heißt, wir bieten immer an, dass sie nochmal auch mit den Gynäkologen sprechen oder Gynäkologinnen. Eigentlich müsste man da hingehen und auch regelmäßig den Ultraschall machen.
Im Durchschnitt sind Frauen bei der Brustkrebsdiagnose 65 Jahre alt. Doch eine von 6 Betroffenen ist jünger als 50, so wie Linda. Die war bei der Diagnose 33. Linda geht zusammen mit ihrem ungeborenen Kind unter dem Herzen durch diese schwere Zeit.
Also die Geburt war auch schon was Spezielles wieder für sich. Man hat dann gesagt, okay, wenn ich die ersten 4 bzw. 5 großen Chemos hinter mir habe, dann bin ich in der 37. Schwangerschaftswoche. Und ab der 37. Woche versucht man dann oder kann man dann auch mit besserem Gewissen eine Geburt einleiten, weil es dann auch keine Frühgeburt mehr ist. Und so wurde das dann geplant. Und am Ende waren es 4 Tage mit Wehen. Und ja, ich sag mal, zum Ende hin der 4 Tage war das schon sehr, sehr schwer, halt auch für die Psyche. Und da hatten wir wieder die Situation Corona. Also mein Mann durfte nicht da sein. Gerade so der 4. Tag, wo es sehr stark war mit den Wehen, wo auch die Hoffnung nicht mehr groß war, dass das jetzt mal funktioniert, dass die Geburt losgeht, hätte ich ihn sehr, sehr, sehr an meiner Seite gebraucht.
Am Ende ging dann plötzlich alles sehr schnell, erzählt Linda. Rein in den Kreissaal, innerhalb von 15 Minuten war das Baby da.
Aber ich muss sagen, das ist aber alles, egal wie es gelaufen ist, war das schönste Gefühl, als unser 2. Sohn geboren wurde und als sie ihn untersucht hatten und gesagt haben, ja, es ist alles in Ordnung. Es ist so wie jedes andere gesund geborene Kind auch. Und da wusste ich einfach, okay, ich gehe den restlichen Weg jetzt alleine weiter. Und er darf jetzt einfach nur noch groß werden und geliebt werden. Und mehr muss er davon nicht mehr mitmachen. Ja. Und das war so das Schönste.
Die Kämpferin.
Linda geht den Weg durch die Behandlungen ab diesem Zeitpunkt alleine. Obwohl ihr 2. Sohn gesund zur Welt kommt, schleichen sich immer wieder auch negative Gefühle bei ihr ein.
Also Angst, die kam mal mehr auf, mal weniger. Meist kam die Angst dann, wenn der Alltag sich beruhigte, die Kinder geschlafen haben, die Ruhe so kam und die Gedanken eher auch kreisen konnten. Wut hatte ich eigentlich weniger, weil ich wusste, und das war mir von vornherein klar, dass ich für das Ganze nichts kann. Also ich persönlich habe eigentlich nie drüber nachgedacht, warum trifft es jetzt mich? Denn dann wäre ja irgendwie der Umkehrschluss, dass ich dann sage, warum trifft es nicht den anderen? Und ich wünsche so eine Diagnose niemanden.
Die Frage nach der Schuld, die stellen sich Patientinnen und Patienten in der Praxis sehr oft. Das erlebe ich in meinem Job jeden Tag. Es ist natürlich total destruktiv, dauernd nach Gründen für die eigene Erkrankung zu suchen und sich zu fragen, warum passiert das ausgerechnet mir? Und was hätte ich anders machen sollen? Aber, und das wollen wir hier auch deutlich sagen, es ist vollkommen normal. Und eine gute Nachricht kann ich euch hier auch noch mit auf den Weg geben. In den meisten Fällen ist die Angst, dass man etwas falsch gemacht haben könnte, völlig unbegründet.
Diese ganz plakativen Dinge, was ich wie Stress, Stadtleben oder sonst was, nein. Also auch der Bauernhof rettet nicht in der Situation. Gesunde Lebensweise ist immer wieder ein Triggerpunkt, wenn ich mich normal gesund ernähre. Das heißt nicht, dass ich allem abschwören muss. Wenn man jetzt sagt, naja, wie ist dann Rauchen, fragen mich dann auch Frauen. Eigentlich für Brustkrebs jetzt nicht so wahnsinnig mit einem höheren Risiko behaftet, aber das nützt nichts, weil wenn sie Lungenkrebs bekommen durchs Rauchen, der ist viel schlechter behandelbar.
Eine gesunde Lebensweise, eine ausgewogene Ernährung und Sport. Das können wir also tun, um das eigene Brustkrebsrisiko zu verringern. Und wenn es uns trotz allem erwischt?
Also insgesamt muss man sagen, sind wir derzeit bei 85-90% über 5 Jahre und überall zusammengenommen, jetzt alles zusammen in einen Topf geworfen, ob mit Lymphknoten, ob groß, welche Tumorbiologie, bei rund 80%. Was früher, ich sage jetzt mal 1960, 50, 70, noch 50-60% waren. Und wir haben aber auch bestimmte Therapien und alles, wo wir heute Heilungsraten von 97% erreichen. Also wahnsinnige Fortschritte.
Ausgezeichnete Heilungschancen also für Betroffene. Auch für Linda?
Also heute bin ich offiziell krebsfrei. Alle 3 Monate bin ich ja bei der Nachsorge und einmal im Jahr bin ich bei der Mammographie, wo auch nochmal gezielter geguckt wird, ob in der Brust oder auch in der nicht betroffenen Brust noch irgendwas sein könnte. Das war ein Glück jetzt bisher nicht der Fall. Und ich sag mal, wenn man einmal die Diagnose hat oder hatte, weiß man natürlich, dass das körperliche Befinden, also wie es dir gerade geht, nicht aussagekräftig dafür ist, ob du jetzt wirklich gesund bist, weil eben dieser Krebs so still und heimlich und leise in einem wächst. Aber durch diese Nachsorge fühle ich mich natürlich gut und bestärkt, dass ich auch weiterhin krebsfrei bleibe.
Eine Strategie, damit Betroffene langfristig krebsfrei bleiben, ist, sie in eine künstliche Menopause zu versetzen. Das wird aber nicht bei allen Brustkrebspatientinnen gemacht, aber bei denen, die einen sogenannten hormonsensiblen Brustkrebs haben. Was damit gemeint ist, hat Professor Dr. Kümmel ja vorhin schon erklärt. Für Linde heißt das Wechseljahre mit Mitte 30.
Also Hitzewallungen, Knochenschmerzen. Leider gehört auch die Gewichtszunahme mit dazu. Aber es ist wiederum eine weitere Chance für mich, dass mein Krebs, falls noch irgendwo in meinem Körper Krebszellen sein sollten, nicht wachsen kann, also einfach gehemmt wird, da eben dieser hormonelle Nährboden genommen wird durch diese Therapie. Natürlich könnte ich mir als jetzt 36-jährige Frau Schöneres vorstellen, als im Körper einer, sag ich mal, weiß ich nicht, 70-, 80-Jährigen zu sein oder sich so zu fühlen. Aber es ist für mich eine Chance, gesund zu bleiben. Und diese Chance nehme ich mir natürlich oder lasse ich mir nicht entgehen, wenn ich sie schon haben kann.
Und das ist eine Chance, die eben einige nicht haben. Ich habe viele Patientinnen auf der Intensivstation begleitet. Für viele ging die Reise am Ende nicht gut aus. Auch Linda hatte eine Freundin, die den Kampf gegen den Krebs verloren hat.
Das ist die Alex, die auch für viele Frauen ein Begriff ist auf Instagram, weil sie sehr vielen anderen auch Mut gemacht hat mit ihrem öffentlichen Umgang und dem Teilen ihrer Geschichte. Und ja, leider ist es für Alex... Leider hat es aber das Schicksal für Alex nicht so gut gemeint. Ihr Krebs war leider zu aggressiv und die Therapien haben leider nicht so gewirkt, wie sie hätten sollen. Und deswegen musste sie leider auch schon viel zu früh und viel zu schnell von dieser Welt gehen. Ändert natürlich nichts daran, dass sie für immer im Herzen ist. Sie wird auch für immer ein Teil sein, wo ich immer weiß, dass es sich lohnt zu leben und dass ich mein Leben leben muss und mich eben nicht in diesen Sorgen verfange, auch im Nachhinein nicht. Und ich trage sie dann halt durch die schönen Seiten des Lebens und hoffe natürlich, ich sehe sie irgendwann mal wieder. Krebs kann sehr unfair sein und unberechenbar. Leider gibt es das auch und nimmt uns unsere Liebsten auch viel zu schnell. Und umso wichtiger ist es einfach, dass man da mehr Fokus legt auf die Gesundheit, auf die Vorsorge und auch auf das Selbstabtasten der Brüste, um da so früh wie möglich was zu erkennen und reagieren zu können. Und dass solche Fälle natürlich im besten Fall einfach nie wieder passieren.
Linda setzt sich auf Social Media seit vielen Jahren für das Thema Brustkrebsvorsorge ein. Sie klärt in verschiedenen Postings über Früherkennung auf. Gerade bei dem Thema Brustkrebs können Frauen selbst aktiv werden, indem sie beispielsweise regelmäßig ihre Brüste abtasten.
Ich möchte anderen Frauen auf jeden Fall mit auf den Weg geben, dass sie sich wirklich mehr Zeit nehmen in ihrem Alltag für sich selber, für ihren Körper, für ihre Brustgesundheit in dem Fall und auch wirklich dieses Abtasten der Brüste als eine Priorität betrachten.
Wie man das macht, zeigt Linda auf Instagram. Professor Dr. Kümmel hat mir auch nochmal erklärt, wie das richtig funktioniert.
Einmal im Monat sollte man sich abtasten, ja, in dem Ganzen, möglichst in der Woche nach der Periode, also nach der Menstruationsblutung, weil da die Empfindlichkeit der Brust, ich sag mal, am geringsten ist und auch, ich sag mal, das Abtasten an, ich sag mal, am vielversprechendsten ist. Und auch manchmal sowas machen wie Arme hoch am Spiegel, also jetzt alleine für sich und einfach mal zu gucken, was ist da? Zieht irgendwo was besonders ein? Ist es was asymmetrisch im Verhältnis zur anderen Seite? Das sind so klassische Situationen.
Also dadurch, dass Brustkrebs ja eben auch schon viele Frauen in jungen Jahren trifft, ist es mir einfach wichtig, dass ich natürlich mit meiner Geschichte nicht nur die treffe oder die erreiche, die das bereits hatten oder haben, sondern auch die Frauen, die eben gerade vielleicht noch so jung sind, lieber ans Feiern denken und das Leben genießen und reisen. Aber ich einfach möchte, dass sie trotz allem, gerade auch eben ihre Brustgesundheit, dass sie da ein Auge drauf haben und, sag ich mal, auch ihre Hände besser gesagt drauf haben. Denn man kann gerade eben beim Thema Brustkrebs sehr, sehr viel selber dazu tun, um Brustkrebs frühzeitig erkennen zu können. Ich möchte Ihnen zeigen, wie einfach es geht, dass es keine Kunst ist und dass man, wie gesagt, wenn frühzeitig man dadurch was erkennt und dementsprechend therapiert wird, eben auch nicht drüber nachdenken muss, ob man im Jahr noch ist, sondern dass man auch von Heilung sprechen kann. Und das ist das, was mich positiv bestärkt.
Positiv bestärkt gehe auch ich aus dem Gespräch mit Linda. Ihre Geschichte, die Art, wie sie damit umgeht, dass sie bei all den positiven Gedanken aber auch negative Gefühle zulassen und darüber sprechen kann, das finde ich richtig stark. Wenn ich sie ansehe, sehe ich heute eine gesunde, positive Frau und eine Mutter, die die schwerste Zeit ihres Lebens Seite an Seite mit ihrem ungeborenen Kind verbracht hat. Wenn ihr euch weiter über das Thema Brustkrebs und Brustkrebsvorsorge informieren wollt, dann haben wir für euch in den Shownotes einige Adressen zusammengestellt. Auch dieses Mal interessiert mich wieder eure Meinung. Alle, die den Podcast auf Spotify hören, haben auch wieder die Möglichkeit, bei einer kleinen Umfrage teilzunehmen. Die nächste Folge dieses Podcasts hört ihr übrigens schon in 2 Wochen. Dann geht es um das Thema Depressionen und Panikattacken. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund. Das war True Care, ein Podcast über medizinische Themen und Menschen, deren Gesundheitsgeschichten oft unsichtbar bleiben, erzählt von Betroffenen und mir, Ricardo Lange. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfiehlt sie gerne weiter und bewertet den Podcast auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Neue Folgen gibt es in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.
True Care ist ein Podcast von SWR3. Host Ricardo Lange. Produktionsleitung Anna-Maria Hergt. Redaktion und Skript Sandra Herbsthofer und Anna-Maria Hergt. Komposition Nasu Hitschri. Sprecher Ricardo Lange und Sandra Herbsthofer. Schnitt David Janus. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Marc Bürkle und Stefan Heuer.
Hey, ich bin Marco. Ich bin 21 Jahre alt, TikToker und YouTuber. Und das?
Marco, wo steckst du?
Das ist mein Opa Jo. Und mein Opa Jo ist ziemlich besonders, finde ich.
Ja, dieses Szenario müssen wir unbedingt festhalten.
Vor allem, weil er eigentlich schon immer viel mit mir über seine Vergangenheit redet. Seine Kindheit und Jugend im Nazi-Regime und dann sein Leben in der DDR.
Das ist furchtbar in einer Diktatur. Wenn du nicht mit den Wölfen heulst, dann kannst du dich sehr schwer mit anderen austauschen, weil es immer gefährlich ist.
In meinem Podcast Opa, lass reden, mache ich mit ihm eine Reise in die Vergangenheit. Ich will wissen, wie das damals in Deutschland wirklich alles war und ob wir den Geschichten, die unsere Großeltern uns erzählen, wirklich vertrauen können.
Opa ist auch nur ein Mensch.
Opa, lass reden. Ab dem 3. April in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.